Das Lied war eine richtig gute Einstimmung in die Predigt. Es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn. Es geht heute um Warten. Es geht um das Thema, wenn Gott wartet. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal gewartet habt auf etwas, vielleicht an der Bahn, vielleicht in einem Wartezimmer. Es gibt ja extra Zimmer zum Warten. Und vor einigen Wochen, ich muss dazu sagen, die allermeisten Arzttermine mit den Kindern übernimmt dankenswerterweise meine Frau Inge. Ich bin da echt dankbar, dass sie das allermeist abdeckt, aber es gab eine Situation, da konnte sie nicht. Und da bin ich vor einigen Wochen eingesprungen und sollte mit unserem älteren Sohn Josua zum Kieferorthopäden. Es heißt, es geht immer ganz schnell. Man kommt rein, es ist top getaktet, es gibt keine Wartezeit. Und dazu gab es noch die Situation, dass Inge eben nicht konnte. Sie konnte nicht da sein, sie hatte irgendeinen anderen Termin. Noah ist zu Hause. Dann hatte ich die Situation, soll ich Noah mitnehmen oder nicht? Naja, es geht ja immer ganz schnell. Und das dauert nicht lange. Noah will lieber zu Hause warten. Es bringt alles ein bisschen Anspannung mit sich. Okay, das eine Kind zu Hause, dann fahren wir mit dem anderen Kind zum Kieferorthopäden und gehen ins Wartezimmer. Und Josi sagt noch, das geht immer ganz schnell. Man geht nur ins Wartezimmer rein, dann kommt man direkt wieder raus. Und wir gehen ins Wartezimmer hinein, wir setzen uns und warten. Und ihr werdet gleich lachen, weil es war im Endeffekt gar nicht lange, aber diese 6 Minuten waren für meinen Sohn eine riesenlange Wartezeit, weil so lange hat er noch nie gewartet. Es ging immer ganz schnell. Und wir haben im Endeffekt 6 Minuten gewartet, aber in diesen 6 Minuten sind ganz viele Gedanken durch unseren Kopf gegangen. Wie geht's Noah jetzt gerade zu Hause? Müssen wir noch länger warten? Wann kommen wir hier raus? Wann geht's weiter? Was passiert jetzt? Warum müssen wir überhaupt jetzt warten? Es ist doch sonst niemand da. Vielleicht kennt ihr das, dass es in Zeiten, in unserem Leben Zeiten gibt, die sich anfühlen wie Wartezimmer, wo wir wissen, wir sind mit einem gewissen Zweck dort in diesem Wartezimmer. Wir warten darauf, dass wir den Termin wahrnehmen können. Aber die Tür bleibt erstmal verschlossen und wir wissen nicht, wie lange wir warten müssen. Das Herz wird vielleicht schwer, die Gedanken im Kopf werden laut. Das kann sich innerhalb weniger Minuten abspielen oder auch manchmal wirklich lange ziehen, je nachdem. Ich erinnere mich an meine Termine beim Arzt in der Kindheit, die kamen mir wie eine Ewigkeit vor. Ich weiß nicht, wie lange das war, aber es war gefühlt mehrere Stunden. Und solche Wartezeiten, sie bringt das Leben mit sich. Manchmal warten wir auf Heilung, manchmal warten wir auf Weisheit, manchmal warten wir auf ein gutes Wort. Manchmal warten wir darauf, dass Gott irgendwie eingreift in unserem Leben und er tut es vielleicht nicht so, wie wir es erwarten. Diese Wartezeiten, die suchen wir uns nicht aus, die wünschen wir uns nicht, aber das Leben bringt sie mit sich. Und auch die Geschichte, um die es heute geht, sie beginnt mit einer Wartezeit, mit Schweigen, mit Fragen, die erstmal offen bleiben. Und so möchte ich dich heute einladen, in Johannes 11 einzusteigen, wirklich diese Geschichte mal anzugucken und zu fragen, was bedeutet sie heute für uns? Was können wir daraus heute mitnehmen für unser ganz persönliches Leben? Es geht in dieser Geschichte um ein unerklärliches Warten, es geht um tiefes Mitgefühl und es geht letztlich um eine Hoffnung, die größer ist als der Tod. Und das haben wir heute nötig am Ewigkeitssonntag. Lass uns einsteigen in Johannes 11 und die Geschichte erstmal die ersten 7 Verse lesen. Ihr könnt das gerne in euren Bibelübersetzungen mitverfolgen, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Ein Mann namens Lazarus war krank. Er wohnte mit seinen Schwestern Maria und Martha in Bethanien. Das ist dieselbe Maria, die dem Herrn das kostbare Duftöl über die Füße goss und sie mit ihrem Haar trocknete. Weil ihr Bruder Lazarus krank geworden war, schickten die beiden Schwestern Jesus eine Nachricht und ließen ihm ausrichten: Herr, der, den du lieb hast, ist sehr krank. Als Jesus jedoch davon hörte, sagte er: Lazarus' Krankheit wird nicht zum Tode führen. Sie dient vielmehr der Verherrlichung Gottes. Der Sohn Gottes wird durch sie verherrlicht werden. Jesus hatte Martha, Maria und Lazarus lieb. als er von seiner Krankheit erfahren hatte, blieb er noch 2 Tage, wo er war. Erst dann sagte er zu seinen Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Wenn Gott wartet, verstehen wir sein Schweigen oft nicht. Da sind in dieser Geschichte 3 Menschen, die Hilfe brauchen. 3 Menschen, die Jesus liebt, zu denen er eine Beziehung hat. Und die Not, die sie haben, ist dringend. Da ist ein Ruf nach Hilfe, der klar und verständlich ist. Jesus, dein Freund Lazarus ist krank. Er braucht Hilfe. In Vers 5 sagt der Text uns, Jesus hatte Martha, Maria und Lazarus lieb. Er hat also eine Beziehung zu ihnen. Es sind seine Freunde. Freunde von Jesus brauchen seine Hilfe. Und gleich nach diesem Vers, der uns erklärt, dass dort eine Beziehung besteht, ohne Übergang, ohne Erklärung, ohne Begründung, der nächste Satz, als er von seiner Krankheit erfahren hatte, blieb er noch 2 Tage, wo er war. Johannes sagt uns in seinem Evangelium nicht, warum Jesus jetzt 2 Tage wartet. Er konstruiert keine Begründung. Er lässt einfach stehen, was für uns irgendwie nicht zusammenpasst. Jesus liebt sie doch und er bleibt 2 Tage dort. Er geht nicht zu ihnen. Diese Spannung lässt der Text ganz bewusst offen und darin liegt eine gewisse Kraft, das einfach mal so stehen zu lassen. Jesus bleibt, wo er ist, 2 Tage lang. Und jetzt könnte man denken, naja, 2 Tage sind ja nicht lang, so wie bei mir 6 Minuten im Wartezimmer nicht der Rede wert sind. 2 Tage spielt doch keine Rolle, ob er 2 Tage später geht oder vorher. Aber wenn jemand sterbenskrank ist, dann spielt es doch eine Rolle. Da spielen Tage eine Rolle, da spielen Stunden eine Rolle, da spielen Minuten eine Rolle. Entscheidende Rollen. Für einen sterbenskranken Menschen sind 2 Tage sehr lang, manchmal zu lang. Und wenn wir die Bibel schon kennen, dann wissen wir, wie diese Geschichte ausgeht. Maria und Martha wissen es nicht. Sie wissen nicht, was am Ende passiert. Sie sind in einer Situation, wo sie Jesus um Hilfe rufen und nichts passiert. Und Gott wartet. Sie sehen nur den Verlauf der Krankheit. Sie sehen Lazarus, es wird schlimmer. Sie fühlen nur ihr wachsendes Entsetzen, ihre Angst, die nach oben geht. Sie merken, die Zeit läuft davon und Jesus kommt nicht. So sieht es aus, wenn Gott wartet, wenn ersehnte Hilfe ausbleibt, wenn das Leben sich zuspitzt, wenn das, worauf man hofft, nicht eintritt. Es gibt solche Zeiten, in denen Gottes Schweigen lauter ist als jedes andere Wort. Und Johannes bewertet dieses Warten jetzt nicht. Er erklärt es nicht, er rechtfertigt es auch nicht. Er sagt einfach, so ist es gewesen. Und er zeigt uns damit, es gibt Zeiten, in denen Gottes Handeln für uns keinen Sinn ergibt. Wo wir keinen Plan haben, warum handelt Gott jetzt so? Wir können es nicht verstehen. Wir verstehen es, sein Handeln nicht. Und das sind vielleicht genau die Zeiten in unserem Leben, wo wir diese Geschichte von Lazarus am meisten brauchen. Denn viele von uns kennen ähnliche Tage. Viele von uns kennen Tage, wo wir gebetet haben und es ist nicht das eingetreten, worum wir gebeten haben. Viele von uns kennen Wochen, in denen wir gehofft haben auf eine Veränderung und es hat sich nichts verändert. Manche von uns kennen Monate oder Jahre, in denen wir auf eine Antwort warten. Und die Antwort kommt entweder nicht so, wie wir sie erhoffen, oder die Antwort kommt nicht so, wie wir sie verstehen. Und Johannes 11 nimmt jetzt diese Spannung des Glaubens ernst. Und das finde ich so tröstlich an der Bibel. Sie nimmt diese Spannung des Glaubens ernst und stellt es hin und sagt, ja, es gibt Zeiten, da verstehen wir sein Handeln nicht. Es gibt keine schnelle Lösung, es wird nichts beschönigt. Johannes stellt es einfach in den Raum, Jesus liebt und er wartet. Kennst du solche Zeiten in deinem Leben? Kennst du Zeiten des Wartens, wo du in einem Warteraum sitzt und sagst, wann wird es geschehen, Herr? Oder ich bete und bete für eine Sache und scheinbar passiert nichts. Aus unserer Perspektive. Worauf wartest du, wenn du dann diese Wartezeiten denkst? Du kannst es für dich in deinen Gedanken ein bisschen festhalten und bewegen. Vielleicht hat die Bibel heute eine Antwort für dich. Die Geschichte aus Johannes 11, sie bleibt nicht beim Warten stehen. Im Verlauf wird es sogar noch schlimmer. Lazarus stirbt tatsächlich, bevor Jesus bei der Familie ankommt. Hören wir nun, wie Jesus den Schwestern in ihrer Trauer begegnet. Ich lese weiter mit einem kleinen Sprung. Das ganze Kapitel ist ziemlich lang. Ich werde auszugsweise lesen. Aber jetzt aus die Verse 17 bis 37. In Bethanien berichtete man Jesus, dass Lazarus schon 4 Tage im Grab lag. Bethanien war nur wenige Kilometer von Jerusalem entfernt. Und viele Leute waren gekommen, um Martha und Maria ihr Beileid auszusprechen und sie über den Verlust ihres Bruders zu trösten. Als Martha erfuhr, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, eilte sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch so weiß ich, Gott wird dir alles geben, was immer du ihn bittest. Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Ja, erwiderte Martha, am Tag der Auferstehung, wenn alle Menschen auferstehen. Jesus sagte zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird leben, weil er an mich geglaubt hat und niemals sterben. Glaubst du das, Martha? Ja, Herr, antwortete sie, ich bin zu dem Glauben gekommen, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Damit verließ sie ihn und kehrte zu Maria zurück. Sie nahm Maria beiseite und sagte zu ihr, der Meister ist hier und will dich sehen. Als Maria dies gehört hatte, ging sie sofort zu ihm. Jesus war außerhalb des Dorfes geblieben, dort, wo Martha ihn getroffen hatte. Die Leute, die zum Haus gekommen waren, um Maria zu trösten, sahen sie eilig weggehen. Da folgten sie ihr, weil sie vermuteten, dass sie zu Lazarus Grab wollte, um zu weinen. Als Maria nun an die Stelle kam, wo Jesus war und ihn sah, warf sie sich zu ihm zu Füßen und sagte: Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus die weinende Maria und die Leute sah, die mit ihr trauerten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Wo habt ihr ihn hingelegt? Fragte er. Sie antworteten: Herr, komm mit und sieh. Da weinte Jesus. Die Leute, die in seiner Nähe standen, sagten: Seht, wie sehr er ihn geliebt hat. Einige jedoch meinten: Dieser Mann hat doch einen Blinden geheilt. Warum konnte er Lazarus nicht vor dem Tod bewahren? Wenn Gott wartet, verstehen wir sein Schweigen oft nicht. Und wenn Gott wartet, fühlt er unseren Schmerz. Es ist interessant, wie unterschiedlich Martha und Maria auf Jesus reagieren. Es ist interessant, wie unterschiedlich sie mit ihrem Schmerz und ihrer Trauer umgehen. Martha geht ihm entgegen. Maria bleibt sitzen, überwältigt von ihrer Trauer. 2 Schwestern, 2 Wege, beides legitime Wege, mit Trauer umzugehen, beides ehrliche Wege. Beide haben dieselbe Frage. Ist euch das aufgefallen? Zumindest denselben Satz, den sie Jesus entgegnen. Sie sagen: Wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Sie haben unterschiedliche Wege, mit ihrer Trauer umzugehen, aber sie haben dieselbe Frage. Vielleicht ist das eine Hilfe für uns, Menschen besser zu verstehen, unsere Mitmenschen besser zu verstehen. Wir haben unterschiedliche Ansätze, mit Dingen umzugehen. Aber wir haben dieselben grundlegenden Fragen. die uns bewegen. Wenn Leid uns trifft, dann haben wir die grundlegenden Fragen. Warum ist das passiert? Wie kann ich damit umgehen? Und wir haben unterschiedliche Wege, damit umzugehen. Aber Jesus drängt hier die beiden Schwestern nicht in dieselbe Richtung. Er begegnet jeder Schwester auf seine Weise, sodass sie es verstehen kann. Mit Martha spricht er. Sie ringt um Worte, um Erklärungen, um einen Rest von Hoffnung. Jesus nimmt sie ernst. Jesus spricht mit ihr, er hält ihre Fragen aus und er eröffnet ihr eine Perspektive. Er spricht mit ihr über die Auferstehung. Mit Maria ganz anders, mit ihr spricht er nicht. Auch sie kommt mit dieser Frage, Herr, wärst du hier gewesen? Aber Jesus hält diese Fragen aus. Und er weiß, Maria braucht jetzt keine Erklärung. Sie braucht nur jemanden, der ihre Tränen sieht. Und Jesus sieht sie. Jesus reagiert, so schreibt es Johannes, mit Zorn und Schmerz. So hieß es eben in der Übersetzung. Wörtlich heißt es, er erbebt im Geist. Er ist erschüttert. Zorn vielleicht auf den Tod generell. Jesus weiß, der Tod gehört eigentlich nicht in diese Welt. Der Tod kam durch die Sünde und er ist zornig, er ist erschüttert, er ist bewegt im Geist. Das Leid von uns Menschen, das bewegt Jesus. Und es folgt einer der tröstlichsten Sätze der Bibel überhaupt. Jesus weinte. Es gibt zwei Stellen, die davon berichten, dass Jesus weint. Einmal weint er über Jerusalem, wo er sieht und weiß, was alles kommen wird. Aber an dieser Stelle ist er bewegt von dem Leid der Menschen. Er ist bewegt vom Leid von Martha, Maria und Lazarus. Und er ist überwältigt davon. Er ist bewegt. Er weint. Der Tod von Lazarus lässt ihn nicht kalt. Der Sohn Gottes schwebt nicht über allem Menschlichen. Er ist auch ganz Mensch. Der Schmerz seiner Freunde wird zu seinem eigenen Schmerz. Ihr Lieben, das ist der Gott, der uns begegnen möchte. Das ist der Gott, der kein fernes Prinzip ist, der nicht eine anonyme Macht über allem ist. Ein Gott, der unsere Tränen sieht, der unsere Tränen teilt. Was für ein starker Zuspruch für unsere Lebenskrisen. Wir müssen nicht alle Antworten kennen. Wir müssen nicht alles verstehen. Wir dürfen wissen, Gott fühlt den Schmerz mit uns. Weil Jesus ganz Mensch war. Am Ewigkeitssonntag, da spüren viele von uns die Lücken der Menschen, die uns vorausgegangen sind. Die Stille, die da ist, die sich nicht füllen lässt. Das Leben, das sich verändert hat. Die Erinnerung, die gleichzeitig kostbar ist, aber auch schmerzhaft sein kann. Und dann sagt uns dieser Text zu, wenn wir gerade leiden, deine Tränen werden von Gott gesehen. Sie treffen das Herz von Jesus. Jesus lässt sich davon berühren. Und bevor Jesus hier irgendetwas tut in dieser Geschichte, da ist er bei den Trauernden. Das ist so ein spannendes Detail dieser Geschichte. Bevor er irgendetwas verändert mit seiner Macht, da ist er bei den Trauernden und leidet mit ihnen. Und dann mitten in der größten Hoffnungslosigkeit tut er sein Werk. Lasst uns weiterlesen. Johannes 11, nun 38 bis 44. Und wieder war Jesus innerlich erschüttert, während er zum Grab ging. Es war eine Gruft, vor deren Eingang man einen Stein gerollt hatte. Rollt den Stein fort, befahl Jesus. Doch Martha, die Schwester des Verstorbenen, wandte ein, Herr, inzwischen wird der Gestank schrecklich sein, denn er ist schon 4 Tage tot. Jesus erwiderte, habe ich dir nicht gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du glaubst? Da rollten sie den Stein beiseite. Dann blickte Jesus zum Himmel auf und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, doch ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen, damit sie glauben können, dass du mich gesandt hast. Dann rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kam heraus. Er war in Grabtücher gewickelt und sein Kopf war mit einem Tuch verhüllt. Jesus sagte: Löst die Binden und lasst ihn gehen. Wenn Gott wartet, verstehen wir sein Schweigen oft nicht, aber er fühlt unseren Schmerz. Und wenn Gott wartet, dann will er uns eine noch größere Hoffnung schenken. Ich habe schon unzählige Male an Gräbern gestanden. Ich habe schon einige Menschen beerdigt. Ein Grab ist der Ort der Endgültigkeit. Dem Tod macht keiner von uns etwas vor. Da sind wir alle gleich. Niemand nimmt irgendwas mit aus diesem Leben ins Grab. Es ist ein ehrlicher Ort, weil wir alle gleichermaßen davor stehen. Und Lazarus' Grab ist keine Symbolik in diesem Text. Es ist ein wirklicher Ort. Es ist ein Ort, der nach Endgültigkeit riecht. Ein Ort, der nach dem riecht, was unwiederbringlich verloren ist. 4 Tage sind vergangen. Ein interessantes Detail in diesem Text. 4 Tage, für die jüdische Zeit damals eine sehr interessante Zahl. Denn nach der jüdischen Vorstellung dieser Zeit blieb die Seele 3 Tage in der Nähe des Körpers, sodass ein theoretischer Rest, ein kleiner Rest an Hoffnung bestehen bleibt. 3 Tage bleibt die Seele noch in der Nähe. Am 4. Tag, da ist alles vorbei. Jede Hoffnung ist verloren. Und genau hier wird plötzlich das Warten Jesu bedeutsam. Warum hat er 2 Tage gewartet? Plötzlich macht es irgendwie Sinn. Plötzlich versteht man, er hat 2 Tage gewartet, damit er am 4. Tag ankommt. Nicht am 3., nicht am 2. Wäre er sofort aufgebrochen, wäre er früher da gewesen. Aber jetzt kommt Jesus in eine Situation, er kommt in einen Moment hinein, an dem niemand mehr etwas erwarten kann. Er kommt in eine Geschichte hinein, die abgeschlossen ist, die fertig ist. Er kommt nicht dorthin, wo noch irgendwie ein kleines Fünkchen an Hoffnung besteht. Er kommt in eine Lage, die kein Mensch mehr wenden kann. Es ist vorbei. Jesus kommt in das, was eben nicht mehr zu retten ist. Und genau da lässt er den Stein wegrollen. Rollt den Stein weg. Martha versucht ihn aufzuhalten. Ihr Satz, der fasst zusammen, was Menschen in solchen Momenten empfinden. Er riecht schon. 4 Tage, das ist zu viel. Es gibt hier nichts mehr zu hoffen. Jesus widerspricht dieser Realität nicht. Er nimmt das wahr. Menschlich gesehen ist es aus. Er beschönigt nichts. Menschlich gesehen keine Hoffnung. Er steht vor derselben Endgültigkeit wie wir auch. Aber Jesus geht einen Schritt weiter. Als Sohn Gottes. Mit seiner schöpferischen Kraft. Mit seiner schöpferischen Stimme ruft er: Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kommt heraus. Das ist die Stimme des Lebens selbst. Das ist die Stimme des Schöpfers des Himmels und der Erde. Das ist die Stimme, die am Anfang der Welt sprach. Das ist die Stimme, der auch der Tod gehorchen muss. Der Tod hat da keine Wahl. Wenn die Stimme des Lebens ruft, komm, dann kommt die Person. Was ich spannend finde an dieser Geschichte ist, dass das alles eigentlich nicht so viel mit Lazarus zu tun hat. Das passiert nicht für Lazarus. Jesus gibt die Begründung an in seinem Gebet. Er sagt, damit sie glauben können, dass du mich gesandt hast. Es ist ein Zeichen, das der Sohn Gottes gibt, dass er der Herr über den Tod ist. Damit die Menschen damals das verstehen, damit wir das verstehen, wenn wir das heute lesen. Damit wir verstehen, wenn wir an einem Grab stehen, dass der Tod nicht das Ende ist. Sonst würden wir es nicht verstehen, wenn die Macht des Lebens da nicht so deutlich gesprochen hätte und Lazarus wirklich herausgekommen wäre. Da geht es nicht um Lazarus. Ich meine, der arme Lazarus, der ist im Himmel wahrscheinlich. Der feiert die Party seines Lebens gerade. Der ist total glücklich. Yay, angekommen. Der ist alles vergessen, was vorher war. Der ist am Feiern. Und so stelle ich es mir vor, das steht jetzt nicht hier im Text, da tippt ihn dann ein Engel an die Schulter und sagt, du musst nochmal zurück. Ich? Nee, ich will eigentlich nicht. Doch, kam auch noch nie vor, aber du musst jetzt nochmal zurück. Okay, Lazarus, mit Leinenbinden kommt er da raus, ha? Bin ich wieder. Also für Lazarus war das, glaube ich, nicht so das super Ding. Dem ging es gut. Aber damit die Menschen glauben können, damit sie verstehen, welche Macht der Sohn Gottes hat, damit wir das heute verstehen, wenn wir diese Geschichte lesen am Ewigkeitssonntag, dafür ist es passiert, damit wir diese Hoffnung der Geschichte wirklich begreifen. Bevor dieses Wunder geschieht, da spricht Jesus den entscheidenden Satz in dieser Geschichte, der größer ist als alles, was eigentlich folgt. Er sagt zu Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Das beweist er ja dann mit dieser Tat. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Einer der 7 Ich-Bin-Worte im Johannesevangelium. Nicht, ich werde einmal die Auferstehung sein, so wie Martha sagt, ja, ich weiß, am Ende der Tage, da werden wir auferstehen. Jesus sagt, nein, ich bin die Auferstehung. Nicht irgendwann wird es das Leben geben, sondern jetzt, hier, in der Gegenwart beginnt es. Jetzt rufe ich dich zu einem neuen Leben. Jetzt rufe ich dich, dass du dein Leben veränderst, dass du auf mich deine Hoffnung gründest und dass du ein verändertes Leben führst. Jetzt beginnt das Leben. Und das macht er an Lazarus deutlich. Hoffnung hängt nicht daran, dass wir alles verstehen. Hoffnung hängt nicht daran, dass sich die Dinge zum Guten wenden. Hoffnung hängt nicht daran, dass unser Leben immer super läuft. Hoffnung hängt allein an dieser Person, die sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Daran hängt unsere Hoffnung, nur an Jesus Christus. Vielleicht ist dein Leben auch manchmal wie ein Wartezimmer. Ich weiß nicht, wie dein Wartezimmer dann aussieht. Ich weiß nicht, wie lange du da schon sitzt. Es ist ein Raum, an dem wir nicht bestimmen können, wie lange wir warten. Wie lange es dauert, bis wir endlich aufgerufen werden. Ein Raum, in dem wir nicht wissen, was als nächstes kommt und wo wir mit unseren Fragen sitzen, mit unserem Wunsch, dass sich etwas verändert. Manchmal bleibt die Tür länger geschlossen, als wir es ertragen möchten. Manchmal geschieht nichts, obwohl wir alles gegeben haben. Die Geschichte von Lazarus, die macht uns heute aber Mut. Sie zeigt uns einen Gott, dessen Warten wir manchmal nicht verstehen können. Ja, aber sie zeigt uns auch einen Gott, der unseren Schmerz fühlt, der uns genau kennt. Und wenn er uns warten lässt, dann ändert das nichts an seiner Liebe. Sie zeigen uns einen Gott, der in diesem Warten da ist. Und ich frage mich, was hat das alles mit mir und mit deinem Leben zu tun? Vielleicht gibt es da einen Stein, der eines Tages beiseite gerollt wird. Ich weiß nicht wann. Ich weiß nicht, wie dieser Stein in deinem Leben aussieht. Eines Tages, wo Gott eingreift und Wahrheit bringt und Wahrheit macht frei. Eines Tages, wo wir mit unseren Möglichkeiten am Ende sind, wo wir sagen, es ist hoffnungslos, es ist sinnlos. Und da, wo wir mit unseren Möglichkeiten am Ende sind, manchmal ist das genau der Punkt, wo Gott mit seinen beginnt. Wenn er uns warten lässt, dann verstehen wir ihn oft nicht. Aber seine Liebe bleibt gleich und er führt uns in eine größere Hoffnung. Das, was Martha vorher gehofft hat, war, ich glaube, am Ende der Zeiten werden wir alle auferstehen. Aber Jesus zeigt ihr, wer er wirklich ist, die Auferstehung und das Leben selbst. Möge auch Gott uns in unseren Wartezeiten so begegnen und uns größere Hoffnung schenken, als wir uns eigentlich vorstellen können. Darum möchte ich beten. Lasst uns beten. Herr Jesus, du sagst uns, du bist die Auferstehung und das Leben. Es ist etwas, was wir nicht begreifen können mit unserem Verstand, weil das so in unserem Alltag, in unserem Leben nicht vorkommt. Für uns ist das Grab der endgültige Punkt. Für dich nicht. Du hast Macht. Du hast schöpferische Kraft. Und du hast es damals bewiesen, dass die Menschen verstehen, wer du bist. Du hast es aufschreiben lassen, damit wir heute verstehen, wer du bist. Und ich möchte dich bitten, dass du in unserem Herzen diese Erkenntnis jetzt einpflanzt, dass du das Leben bist, dass du die Auferstehung bist und dass unsere Hoffnung allein an dir hängt und auf dich gegründet ist. Danke dafür, dass wir heute an diesem Tag, wo wir am letzten Tag des Kirchenjahres auch an die Menschen denken, die uns vorausgegangen sind, dass wir wissen dürfen, im Glauben an dich sind sie bei dir angekommen und es geht ihnen gut und sie erleben schon einen kleinen Vorgeschmack von dem, was auf uns alle wartet. Lasst uns mit dieser Hoffnung und mit dieser Perspektive befreit in unseren Alltag zurückkehren. Amen.